Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Partner Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo Jörg.
Schön, dass du da bist. Und wir haben auch einen Gast heute.
Ja, wir sind gerade auf dem österreichischen Fundraising-Kongress. Es ist der 31. und da muss man natürlich die Geschäftsführerin des Fundraising-Verbandes Österreich vor dem Mikrofon haben. Und ich freue mich sehr, dass Ruth Williams heute mit uns das Gespräch führt. Hallo Ruth.
Hallo, ich freue mich auch.
Hallo Ruth.
Du hast heute bei der Eröffnungsrede ja gesagt, dass es dein erster Kongress ist, den du in deiner neuen Funktion eröffnest. Du bist aber auch schon, wenn ich das richtig gesehen habe, seit 10 Monaten in der Funktion. Wie fühlt es sich an, 10 Monate Geschäftsführerin für das österreichische Fundraising zu sein?
Es fühlt sich nicht an wie 10 Jahre. Es ist tatsächlich eine sehr schöne und sehr freudvolle Aufgabe und ich habe in den letzten Monaten lauter tolle Premieren gehabt, weil natürlich im Jahreslauf ich alles oder das meiste zum ersten Mal miterleben darf aus dieser Perspektive und auch wieder sehr viel lernen konnte. Und es ist eine sehr schöne Aufgabe, die ich da übernehmen habe dürfen.
Ja, das hast du ja auch schon an anderer Stelle im Podcast deine Freude Ausdruck verliehen. Aber so mal unter uns, gab es so ein, zwei Sachen, die doch ganz anders waren, als du es dir vorgestellt hast?
Natürlich.
Zum Beispiel?
Wir haben beispielsweise im Fundraising-Verband Österreich haben wir auch eine gemeinnützige Lotterie, das Gute Los. Mhm. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit dem Projekt hatte ich vorher, weil es eine wesentlich ältere Zielgruppe anspricht, keinerlei Berührungspunkte. Das war für mich komplett neu. Mhm. Für mich war eben auch neu, wie eine gemeinnützige Lotterie funktioniert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gab es einige sehr spannende Aha-Momente in den letzten Monaten.
Was waren das für Aha-Momente?
Wie man beispielsweise das auch korrekt einreicht beim Finanzamt, damit man eine solche Lotterie auch rechtens abhalten darf. Das ist ein Prozedere, das muss man auch mal durchgehen, damit sich das internalisiert.
Ja, und wenn man Finanzamt hört, dann kriegt man sowieso immer schon ein komisches Gefühl.
Richtig.
Wie schätzt du das ein an eine solche Lotterie? Du sagtest ja gerade auch gerade für ältere Menschen. Werden Lotterien im Fundraising auch in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen?
Eine sehr spannende Frage. Ich denke ja, wenn wir es schaffen, eben auch die jüngeren Spendenden dazu zu bewegen, Lose zu kaufen und sich für ein solches Vehikel zu interessieren, was natürlich dann wieder das so zusammenhängt mit, wie attraktiv sind die Preise gestaltet, sprechen die auch eine jüngere Zielgruppe an. Eventuell ist es auch ein Tool, um Menschen zu erreichen, die gar nicht spenden, aber in Kombination mit, ich kann Gutes tun und auch etwas dabei gewinnen für mich selbst, vielleicht ist das eine Möglichkeit, diese Personen abzuholen. Also es könnte durchaus eine Zukunft haben, bei einer neuen Zielgruppe auch.
Mhm. Nun ist es ja so, ihr bietet viele digitale Sachen auch an. Ihr habt beim letzten Kongress auch sehr viel über Digitales gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch noch die klassischen Spendenbriefe, ne? Das wollen wir nicht vergessen. In Österreich auch immer noch sehr beliebt in diesen Zielgruppen. Wie schafft ihr das als Verband, diese doch sehr heterogenen Zielgruppen und natürlich auch über eure Mitglieder, das zusammenzubinden?
Wir schaffen das gemeinsam mit unseren Mitgliedern. Das war auch etwas, was ich die letzten Monate sehr stark erleben und positiv spüren konnte. Unsere Initiativen erwachsen ja aus Bedürfnissen unserer Mitglieder. Die älteste ist beispielsweise die Aktion Vergissmeinnicht, wo es eben um Testamentspenden geht. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis aus dem Mitgliederkreis, das man gemeinsam ansieht, evaluiert und dann eventuell eine gemeinsame Aktivität auf den Weg bringt. Das heißt, da hat man schon mal das Gemeinsame und einen gewissen Drive und eine Energie dahinter, weil eben der Wunsch dazu da ist, das zu machen. Und das ist auch für mich ganz klar die Rolle des Fundraising-Verbandes, da eben ein gutes Dach zu bieten, um diese unterschiedlichen Themen und Interessen abdecken zu können. Mhm. Und da müssen natürlich klassische, wunderbar funktionierende Fundraising-Kanäle wie das House-Mailing genauso ihren Platz finden wie neue Trends und Entwicklungen von denen die Fundraiserinnen auch erfahren müssen.
Andreas hat es eben angesprochen, du bist neu, es ist dein erster Fundraising-Kongress. Der Fundraising-Kongress, haben wir eben gelernt in der Rede, ist ja fast oder ist älter als der Verband sogar. Ja. Inwiefern ist das dann, du hast ein eingespieltes Team, bei dem du dich auch bedankt hast, das hier auch wirklich eine tolle Arbeit macht, aber inwiefern ist das dann schwierig oder leicht zu sagen, okay, jetzt kommt aber meine eigene Handschrift in diesen Kongress mal rein? Oder sagst du, das ist so bewährt, das Team, das macht das einfach so weiter wie bisher?
Wir haben uns natürlich sehr viel darüber unterhalten und schon seit Monaten in der Planung, wie diese 3 Tage jetzt gestaltet sein sollen. Und mir ist es ganz wichtig, einerseits bewährte Traditionen fortzuführen, aber natürlich auch neue Akzente zu setzen und neue Ideen einzubringen. Heute gibt es ja am Nachmittag das erste Mal eine Prompting-Challenge. Bin gespannt, wie das funktioniert. Das wird aufregend.
Das musst du nochmal erklären. Was ist das, eine Prompting-Challenge?
2 Teams treten gegeneinander an und sie bekommen Aufgaben, die sie mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz lösen müssen in einer gewissen Zeit. Und Prompting ist ja, wie informiere ich die KI darüber, was ich von ihr haben möchte. Und das heißt, darin werden sie sich üben. Welche Gruppe kann besser prompten, um ein spannenderes, lustigeres, innovativeres Ergebnis zu erhalten?
Da bin ich ja schon mal froh, dass ich nicht mitmachen muss.
Warum?
Weil ich gar nicht weiß, wie man eine KI prompt.
Promptet. Das sind Prompting sind die Befehle, die du der KI gibst, Andreas. Das ist so wie früher, als man beim Pubquiz mit Google beschissen hat. Weißt du? Nur eine Stufe weiter.
Okay. Oder? Großartig, ja.
Gut, aber das werdet ihr testen. Ihr seid bekannt dafür, dass ihr auch auf einem Fundraising-Kongress immer wieder neue Formate testet. Was ist noch so, wo du sagst, okay, das probieren wir dieses Mal auch? Also ich hoffe, am Essen ändert ihr nichts. Das war immer lecker. Aber gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, das probieren wir auch nochmal?
Da habe ich jetzt vielleicht teils schlechte Nachrichten für dich. Als ich Anfang des Jahres die Geschäftsführung übernommen habe, war es mir auch ganz wichtig, dass wir uns anschauen, wie nachhaltig unsere Aktivitäten in der Umsetzung sind. Und wir machen viele Veranstaltungen. Und da haben wir jetzt angefangen, eben, da gibt es auch Auszeichnungen von der Stadt Wien, wo man gewisse Kriterien erfüllen muss. Und uns ist es eben wichtig, dass wir sagen, wir versuchen uns bei unseren Veranstaltungen so nachhaltig wie möglich zu verhalten. Was auch heißt, dass es heuer nur vegetarisches Essen gibt.
Damit wird aber sicher kein Problem. Hauptsache, es ist lecker.
Davon gehe ich aus.
Aber mich wundert natürlich, dass Ruth dich sofort als Schnitzelesser lokalisiert.
Das wundert mich auch, Andreas.
Lieber Jörg. Ruth, ihr habt ja in den letzten Jahren als Verband Jahr für Jahr immer bessere Spendenergebnisse für den österreichischen Markt verkünden können. Hast du eine Einschätzung, geht es jetzt so weiter?
Jedes Jahr Ende November wird ja unser aktueller Spendenbericht publiziert und wir sammeln natürlich aktuell alle relevanten Daten dafür. Und die erfreuliche Nachricht ist, bisher konnten wir noch keine offensichtliche Einbrüche verzeichnen.
Das klingt aber ein bisschen so, als hättest du sie erwartet.
Nun ja, wenn man sich ansieht, dass natürlich viele Menschen, Österreich ist ein Land der Klein- und Mittelspenderinnen, und wenn man davon ausgeht, dass natürlich die Lebenserhaltungskosten bei vielen Menschen exponentiell zu ihrem Einkommen gestiegen sind, dann ist natürlich die Befürchtung nahe, dass man sagt, okay, was kann ich als erstes weglassen, eventuell meine monatliche Spende. Aber da herrscht eine große Solidarität und das ist sehr erfreulich. Aber das Gesamtbild und die Gesamtprognose und Tendenz, die werden wir eben erst Mitte, Ende November haben können. Ich weiß aus Nachbarländern, dass es Länder gibt, die große Zuwächse haben, zum Beispiel England. Aber es gibt auch Länder, die bereits schon auch über 10% Rückgänge bei den Spendeneinnahmen verzeichnen konnten, wie zum Beispiel die Schweiz. Also auch da ist das Bild sehr unterschiedlich.
Du hast gesagt, es gibt eine große Solidarität bei den Spendern. Woran machst du das fest? Also was sind da eure Erfahrungen?
Alleine die Tatsache, dass 70% der Österreicherinnen oder der Menschen, die in Österreich leben, regelmäßig spenden, sagt, finde ich, schon sehr viel aus. Wir sehen auch immer wieder anlässlich von Naturkatastrophen wie dem fürchterlichen Hochwasser, das Österreich vor einigen Wochen erreicht hat, einerseits wie hoch die Spendenbereitschaft ist und andererseits aber auch, wie hoch auch dieser Grad an freiwilligem Engagement ist, der bei uns gelebt wird, wo Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in organisierten Aktivitäten von NPOs aktiv werden und tatsächlich helfen in ihrer Freizeit.
Ja, das ist großartig, auch wenn man ja manchmal bei den Wahlergebnissen das Gefühl hat, dass Egoismus im Vordergrund steht und nicht unbedingt Solidarität, finde ich das, glaube ich, ein sehr positives Zeichen aus der Gesellschaft heraus. Wenn du jetzt mal so einen Blick auf deine Mitgliedsorganisationen wirfst, was sind denn aus eurer Sicht als Verband die großen Herausforderungen, die die Organisationen gerade in Österreich haben?
Ich glaube, eine große Herausforderung, die nicht nur Nichtregierungsorganisationen, sondern generell der Markt hat, ist das Thema Arbeitgeber, Arbeitgeberin sein. Gutes Personal finden und dann auch halten. Deswegen versuchen wir eben auch, Fundraiserinnen für die Zukunft auszubilden und zu professionalisieren. Einer der Sätze, den man am meisten hört, ist, ich bin ja gar keine wirkliche Fundraiserin, ich bin ja Quereinsteigerin.
Das ist ein Klassiker.
Klassiker. Und da versuchen wir natürlich mit unseren unterschiedlichen Angeboten den Leuten Handwerkszeug mitzugeben, wo sie sagen, ich bin eine ausgebildete Fundraiserin, ich bin ein ausgebildeter Fundraiser. Und die werden momentan von vielen Organisationen intensiv gesucht. Also das ist sicher eine Herausforderung. Und es gibt natürlich eine Unsicherheit, wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden und welche Kanäle tatsächlich den besten Return on Investment bringen werden für die unterschiedlichen Organisationen. Das ist natürlich von der Größe der Organisation, von der Aufgabe der Organisation etc. Auch ein hochindividuelles Thema.
Ja, wir haben ja in Deutschland die Herausforderung, dass FundraiserInnen in aller Regel eher schlecht bezahlt werden, anders als in der Schweiz. Da, glaube ich, gibt es eher ein faireres Gehalt. Wie schaut das in Österreich aus deiner Sicht aus und gibt es da Entwicklung?
Es gibt viele Gedanken dazu, wie ich ein guter Arbeitgeber, eine gute Arbeitgeberin sein kann. Wie kann ich ein Klima erschaffen, wo die Leute gerne in die Arbeit kommen und nicht nur aufgrund ihrer intrinsischen Motivation, die ja in unserem Bereich sehr hoch ausgeprägt ist, ein gutes Arbeitsumfeld haben. Sei das natürlich auch mit der Bezahlung, aber auch Themen wie mentale Gesundheit etc. sind oder New Work, die Möglichkeit, teils im Homeoffice zu arbeiten. Da muss man natürlich auch als NPO mit der Zeit gehen. Es reicht nicht aus zu sagen, wir haben ein gutes Aufgabengebiet, deswegen sind wir die Guten und deswegen ist es automatisch wunderbar, bei uns zu arbeiten. Also da muss man natürlich als Organisation auch nach innen schauen. Das ist ganz wichtig. Ich persönlich bin bei dem Thema ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde es nicht nachvollziehbar, warum jemand, der genauso wichtige Arbeit und genauso intensiv arbeitet wie jemand in der Privatwirtschaft, schlechter bezahlt werden soll. Auf der anderen Seite steht da natürlich entgegen, dass wir alle mit Spendengeldern oder mit Förderungen so sparsam und effizient wie möglich umgehen wollen und dass wir natürlich auch das Geld, das wir durch Spenden erhalten, primär in unseren Organisationszweck stecken wollen. Das heißt, da ist die Frage, und die Antwort habe ich drauf nicht, noch, wenn ihr sie habt, wäre das wunderbar. Wie kann man hier die Balance halten und was kann man hier tun? Und ich glaube, wir haben ja heute früh in der Eröffnungskeynote von Hilda Liswani auch gehört, dass sich der Bereich der Philanthropie ändern muss. Und ich glaube, da ist es zum Beispiel so, dieser Trend, der gerade meiner Meinung nach mehr gedanklich als tatsächlich verfolgt wird, zu sagen, Trust-Based Philanthropy. Wir geben euch das Geld und wir gehen davon aus, dass ihr als Organisation am besten wisst, wie ihr damit umgehen sollt. Und dass da eben auch Personalkosten damit einhergehen können. Ich glaube, da muss es definitiv Entwicklungen in die Richtung geben, dass es dann einfach auch selbstverständlich ist, dass man auch Personal mitbezahlt.
Und ich ganz persönlich, Ruth, glaube, dass das Fundraising genauso eine Kernaufgabe einer NGO ist, wie auch die Projektumsetzung. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum häufig das Fundraising auch nur so nebenbei bei einigen Organisationen berücksichtigt wird. Und auf der anderen Seite wünschte ich mir auch mehr Befragung von Spenderinnen und Spendern, wie die denn das überhaupt sehen. Weil ich kenne dazu kaum Studien, ob Spenderinnen und Spender überhaupt bereit wären, Gehaltskosten zu finanzieren oder eben nicht. Und ich glaube, das könnte dem Ganzen einen ganz, ganz anderen Blick geben. Und ich glaube, der Trend in der Philanthropie ist tatsächlich, dass viele der philanthropisch engagierten Familien sich eher außerhalb der gemeinnützigen Organisation im Moment orientieren. Was, glaube ich, sehr daran liegt, dass es wenig Berührungspunkte zwischen diesen beiden Welten gibt. Wie schätzt du das in Österreich ein?
Ein Herzensthema, und das weißt du ganz genau, deswegen fragst du auch. Ich muss mich leider wiederholen. Im Bereich der Philanthropie gibt es in Österreich viel Luft nach oben. Das liegt aber nicht nur an dem Ausmaß des Engagements von vermögenden oder hochvermögenden Personen. Es gibt einige sehr, sehr engagierte Personen. Es liegt auch daran, wie NPOs mit Großspenden und mit Großspenderinnen umgehen und was das organisationsinterne Verständnis dafür ist. Es gibt beispielsweise keine einheitliche Definition davon, wann fängt eine Großspende an, ab welchem Bereich. Ich persönlich würde sagen, ab mindestens 50.000 Euro. Das unterscheidet sich pro Organisation. Mhm. Und wir haben mit dem Fundraising-Verband vor, ich glaube, 1,5 Jahren mit dem Institut für höhere Studien eine Studie konzipiert und umgesetzt, wo es eben darum geht, was sind hindernde, aber auch fördernde Faktoren für Philanthropie in Österreich. Und da sind Maßnahmen daraus erwachsen, die wir jetzt versuchen, mit einem Kreis von Mitgliedern auf den Weg zu bringen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, es ist ein Bohren dicker Bretter, weil tatsächlich muss man da eine Veränderung des Bewusstseins darüber machen, was Philanthropie ist und kann und darf und soll und wie Partnerschaften dementsprechend aussehen dürfen. Und zwar auf beiden Seiten, sowohl auf der Seite der NPOs als auch auf Seite von Menschen, die eventuell mehr geben könnten als ein Klein- oder eine Klein- und Mittelspenderin. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist ein großes Vorhaben, und ich schaue immer zur Initiative Vergissmeinnicht, die vor 12 Jahren angefangen hat. Die haben auch lang gebraucht, um den Markt unter Anführungszeichen aufzubereiten, dass man darüber sprechen kann, über den Tod und was von mir bleibt, wenn ich nicht mehr bin. Und ich glaube, diese Geduld wird es eben in diesem Philanthropiebereich auch haben müssen. Aber wir haben einige sehr engagierte Mitstreiterinnen, und ich bin da guter Dinge, aber ich muss mich in Geduld üben.
Apropos dicke Bretter bohren, Andreas hat es auf seine unnachahmliche Art sehr dezent angesprochen. Ich darf das einfach typisch deutsch nochmal mit der Tür ins Haus fallen. Ihr habt einen Wahlsieg gerade gehabt, einer rechten Partei, in einem Prozentsatz, der bei uns in Deutschland bis jetzt nur in den Landtagen quasi passiert ist. Das mag daran liegen, dass die Bundestagswahl noch nicht war. Fakt ist aber, das ist ja eine einschneidende Veränderung. Ihr habt in der Vergangenheit sehr, sehr eng mit der Regierung zusammengearbeitet, auch gerade erfolgreichen Gesetz durchbekommen, das eben das Spenden in Österreich leichter macht, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Was befürchtet ihr da, oder was glaubt ihr, was da auf euch zukommt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
Der Fundraising-Verband hat unter anderem mit vielen anderen Organisationen vor über einem Jahr das Bündnis für Gemeinnützigkeit mit auf den Weg gebracht, das eben auch im Bereich der politischen Arbeit aktiv ist. Und da haben wir gemeinsam mit den anderen Kolleginnen einen Wunschkatalog an das neue Regierungsprogramm der, wie auch immer sie dann aussehen wird, neuen Regierung erstellt und den eben auch mit Vertreterinnen der Parteien da noch vor der Wahl diskutiert. Mhm. Und einer der großen Wünsche, und da kann man einfach eben nur hoffen, dass das beibehalten wird. Du hast es eh schon gesagt. Es gab in den letzten Monaten und Jahren einen sehr guten Dialog mit der öffentlichen Hand, der natürlich dazu beigetragen hat, das Verständnis zu verstärken. Was ist denn eigentlich dieser gemeinnützige Sektor? Was braucht der überhaupt? Und wie kann man Dinge wie zum Beispiel eben dieses Reformpaket tatsächlich gut auf den Weg bringen?
Aber habt ihr Sorge, dass das jetzt abreißen könnte?
Ja, Sorge schon. Aber ich bin Optimistin, dementsprechend hoffe ich sehr, dass es das im besten Fall institutionalisiert weitergeführt wird.
Ja, und es ist ja am Ende auch egal, was für eine Regierung es braucht, gemeinnütziges Engagement. Es wird sicherlich, so ist es zumindest in Deutschland, haben ja die konservativen Kräfte einen sehr kritischen Blick auf die Zivilgesellschaft, weil sie in aller Regel als links-grün, ich glaube, verseucht ist das Wort.
Versifft
bezeichnet wird. Also, dass man so ein bisschen die Sorge hat, dass die Initiativen, die sich um Klima, Gendergerechtigkeit, um geflüchtete Menschen einsetzen, immer weiter an den Rand der Gesellschaft gedrückt werden. Wie schätzt du das für Österreich ein, Ruth?
Das eine, was klar ist, dass das natürlich alles hochrelevante Themen und hochrelevante Organisationen sind, die es braucht. Ja, es braucht die Großen, es braucht die Kleinen. Ich glaube, was die Großen aber besser können, ist durch ihre Größe einfach auch den Boden für Kleine und ihre Themen mitzuebnen. Und ich glaube, das hat in den letzten Jahren gut funktioniert. Die Zivilgesellschaft braucht es immer. Und aktuell eben mit dem Reformpaket haben wir beschlossene Maßnahmen, die uns einen Rahmen geben, der in den letzten 30 Jahren nicht so gut war. Das heißt, das ist schon mal ein guter Boden für eine positive weitere Entwicklung, völlig unabhängig davon, wie sonst auch die Entwicklungen sein werden. Und das stimmt natürlich positiv.
Ja, das Positive ist, dass du hast es eingangs gesagt, 70% der Österreicherinnen und Österreicher sich mit der Gesellschaft solidarisch zeigen und nicht nur durch Wort, sondern auch durch Spenden.
Wunderbar. Letzte Frage, Ruth. Nach dem Kongress ist vor dem Kongress. Wie wird sich der Kongress im nächsten Jahr verändern?
Was wir immer machen, ist natürlich nach unseren Veranstaltungen uns anzusehen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was hätte besser laufen können. Tatsächlich bin ich auch ein großer Fan von einer positiven Fehlerkultur. Wo gehobelt wird, da fallen Späne.
Ja.
Ein wunderbares, professionelles Team, aber man hat natürlich immer Learnings.
Ja.
Und die werden wir auf jeden Fall dann natürlich im nächsten Jahr einbauen. Und was auch schön ist, ist, dass wir von all unseren Sessions auch immer Feedback von den Teilnehmerinnen einholen, um auch ein bisschen ein Radar dafür zu bekommen, ein Barometer, welche Themen sind auf größeres Interesse gefallen. Und dann können wir natürlich auch eine gewisse Gewichtung voranbringen.
Ja. Vielen Dank.
Danke, Ruth.
Schön, dass du bei uns warst.
Danke euch.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.